Bist du so gesinnt wie Christus? Mit Gottes Hilfe betrachten wir heute Morgen den Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Wie ist Christus gesinnt? Als er auf Erden wandelte und auch sonst, hat er sich völlig dem Vater untergeordnet. Wir hören im Wort Gottes, dass er völlig gehorsam ist dem Vater. Und in Demut wandelt er auf Erden. Und die Frage ist, bist du auch so gesinnt wie Jesus Christus? Wandelst du und wandle ich in Demut und Gehorsam? Der österreichische Schriftsteller und Dichter Peter Rosegger hatte für den Bau einer evangelischen Kirche in seiner Waldheimat durch einen Aufruf, den er an 72 Zeitungen und Zeitschriften Deutschlands und der Schweiz geschickt hatte, mehr als 70.000 Kronen Geld bekommen. Vor der Einweihung der Heilandskirche in Mürzzuschlag, so heißt der Ort Mürzzuschlag, da brachte er am 14. November im Jahr 1900 in einem Brief die ernste, inständige Bitte vor, dass jegliche Ehrung für mich unterlassen werde. Es würde mir alle Stimmung verderben. Höchstens würde ich dankbar sein für einen Sitzplatz in der Kirche zu diesem Feste. Wenn ich für diese Kirche etwas getan habe, so möchte ich mir dafür nur die Erlaubnis erbitten, manchmal das Evangelium hören zu dürfen, das in dieser Kirche verkündigt werden wird. Soweit Peter Rosegger, der hier den Großteil an Geld gesammelt hatte für die Kirche. Demut, Mut zum Dienen, sich unter den anderen zu stellen, ist das Hauptthema hier in diesem Abschnitt aus dem Philipperbrief. Was ist Demut? Den anderen höher achten als sich selbst. Keinen Ruhm für sich beanspruchen, sondern alle Ehre dem Herrn geben. Es hat mal jemand gesagt, die wahren Demütigen sehen nicht auf den Lohn und die Folgen der Demut. Sie haben keine Ahnung, dass sie demütig sind. Daher kommt es dann, dass ihnen die Ehre allezeit unerwartet widerfährt und ihre Erhöhung unvermutet kommt. Denn sie haben sich einfältig an ihrem geringen Wesen begnügt und nie nach Höhe gestrebt. Die falschen Demütigen dagegen, die immer wieder sagen, ich bin ja so demütig, die wundern sich, dass ihre Ehre und Erhöhung so lange ausbleibt. Und ihr heimlicher falscher Hochmut fühlt sich gar nicht wohl in seinem geringen Stand, sondern denkt nur immer höher und höher. Soweit dieses Zitat. Also wahre Demut, die redet nicht davon, die weiß es auch nicht, die lebt einfach so in Demut. Und wie ist es jetzt hier im Wort Gottes uns wiedergegeben? Wir lesen jetzt Philipper 2 ab Vers 1. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Und jetzt kommt einer der gewaltigsten Texte aus der Heiligen Schrift. Denn er soll so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als oder wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Soweit das Wort Gottes. Wir haben schon gebetet und möchten jetzt auch gleich mit der Auslegung beginnen. Betrachten wir Vers 1. Da steht schon jede Menge an Themen. Können wir gar nicht ausschöpfen, aber ich möchte doch immer ein paar Dinge mit Gottes Hilfe dazu sagen. Der Apostel Paulus schreibt hier zunächst: Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Ich werde auch die griechischen Begriffe kurz erklären, damit wir ein bisschen tiefer verstehen, worum es hier geht. Man liest ja so schnell darüber hinweg, aber da steckt schon so viel drin. Allein unser lieber Bruder Karl-Hermann Kaufmann, ich habe mal auch seine Auslegung hier, und den Philipperbrief, der hat schon fast zu jedem dieser Begriffe ein paar Seiten hier geschrieben mit Bibelzitaten und alles. Ich will das jetzt nicht wiederholen. Ich weise mal darauf hin, wie tief allein jedes dieser Zentralworte ist. Allein schon das erste: Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Ermahnung, das heißt im Griechischen Paraklesis, und das heißt herbeirufen, trösten. Karl-Hermann Kaufmann in seinem handgebundenen Philipper-Kommentar, kann man es nicht nennen, das ist eher so eine Art Bibelzitate-Sammlung, um das noch zu verdeutlichen. Da sagt er: Grundsätzlich kann man sagen, dass die Wörter Ermahnung, Ermahnen, Tröster und so weiter, die mit dem Wortstamm Parakaleo zu tun haben, eigentlich folgende Bedeutung haben: Auf die Seite nehmen, um jemand zu helfen, ihn zu trösten, ihn zu bitten und so weiter. Die Wörter, die mit Nuteteo zu tun haben, meinen meistens verwarnen oder jemand ins Gewissen reden. Das ist ein verwandter Begriff dazu. Ja, und er hat hier eine wunderbare Übersicht über die Themen der Ermahnung. Also hier ist zunächst mal die Ermahnung genannt. Es gehört also auch Ermahnung dazu. Und zwar in der Art, dass man jemand zur Seite ruft, jetzt nicht vor allen ermahnt oder bloßstellt, sondern seelsorgerlich ins Kämmerlein nimmt und dann sagt: Komm mal, lieber Bruder, liebe Schwester, vom Wort Gottes her muss ich dir etwas sagen, da ist was nicht in Ordnung, da musst du umdenken, das hängt ja zusammen, auch vom Griechischen, also der Begriff für Bekehrung. Und die Ermahnung, welche Inhalte kann die denn haben? Zum Beispiel mehr Hingabe an den Herrn, beim Herrn Jesus bleiben. Ich zitiere ja auch beim Bruder Karl Hermann, was der alles an Bibelstellen hier gesammelt hat, werde ich jetzt aus Zeitgründen nicht vorlesen. Die Erziehung im Glauben, dass man standhaft ist, ein Gebetsleben führt, dass man die Zeit sinnvoll auskauft für den Herrn, dass man Maß hält im Leben, die Bruderliebe ausübt, Probleme zwischen Menschen bereinigt, dass man sich der Ordnung in der Gemeinde einfügt, dass man die Versammlungen nicht verlässt, die Arbeit treu ausführt, den Beruf, dass man in der Gemeindearbeit treu sich einbringt, Spaltungen vermeidet und so weiter. Also es gibt so viele Gründe für eine gute, seelsorgerliche, auferbauende Ermahnung. Ich sage es mal so. Das ist das Erste hier, in aller Kürze erklärt. Ermahnung, herbeirufen, trösten auch, alles das ist enthalten in diesem Begriff Paraklesis. In Christus ist diese Ermahnung, denn er schenkt uns die Kraft, ein neues Leben zu führen. Und auch in ihm haben wir die Autorität, andere zu ermahnen. Dann das nächste: Gibt es Zuspruch der Liebe? Paramythion, das ist dieser Zuspruch der Liebe. Auch hier wird dem anderen dann, nachdem er ermahnt ist, jetzt die Liebe des Herrn zugesprochen. Das ist ganz wichtig. Wenn du Seelsorge übst an jemand und ermahnen musst, dann vergiss nicht, ihm das Evangelium dann zu sagen, nachdem praktisch so das Gesetz ihm aufgezeigt hat, was nicht alles in Ordnung ist. Und der Mensch dann ein bußwilliges Herz hat, umzukehren, dann dürfen wir ihm auch die Liebe des Herrn zusprechen, die Vergebung, die Gnade, den Neuanfang. Das ist der Zuspruch der Liebe, der göttlichen Liebe, der Agape in Christus. Dann das nächste: Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Nachdem der Mensch ermahnt wurde und umgekehrt ist, nachdem die Liebe Christi zugesprochen wurde, dann kann er in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes wandeln. Dann ist er wieder, ja, ich sag mal, in einem mit dem Herrn, also wieder in eins, und auch mit der Gemeinde, mit den Geschwistern, versöhnt, zusammengeführt. Dann ist das zerbrochene Verhältnis geheilt. Die Gemeinschaft des Geistes, die Koinonia, steht hier für Gemeinschaft, ist wieder da. Und das nächste: Herzlichkeit und Erbarmen. Herzlichkeit im Griechischen, Splankron, die Mehrzahl ist Splankra, das sind praktisch die Eingeweide, also das Allerinnerste des Menschen, sein Personenzentrum, bildlich auch das Herz, jetzt nicht die Pumpe, sondern ja, das Allerzentralste in unserem Wesen. Das soll sein, dass wir von Herzen einander lieben, einander dienen, dass wir wirklich diese Herzlichkeit haben im Umgang miteinander und dann auch Erbarmen miteinander, dass wir nicht den anderen einfach verurteilen, bloßstellen, heruntermachen, über ihn lästern, sondern uns dieses herzliche Erbarmen ihm zuteil werden lassen. Das ist also die Voraussetzung. Ermahnung, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, Herzlichkeit und Erbarmen. Nachdem das alles schon die Voraussetzung ist, dann kommt praktisch das, was hier als Beispiel für Vollkommenheit im Umgang mit dem Herrn und miteinander beschrieben wird. So macht meine Freude, Chara, völlig oder vollkommen, indem ihr eines Sinnes seid. Im Griechischen steht hier to auto phronete, das gleiche erstrebt oder eines Sinnes seid, die gleiche Liebe habt, steht dann auch weiter, einmütig seid, griechisch psychoi, also von unserem ganzen Wesen her, wir sind ja als lebendige Seelen geschaffen, praktisch einmütig seid, mit einer Wesenseinheit praktisch, so wie ein Organismus, wo Christus das Haupt ist, so wir als die Glieder, die wir alle in die gleiche Richtung denken und beten und arbeiten, dass wir an einem Strang ziehen, auch in den, gerade in der Gemeinde des Herrn, damit da keine Spaltungen entstehen. Das ist wichtig, dass der Apostel Paulus darauf hinweist. Das Gegenteil ist ja, dass man zerstritten ist, dass man sich spaltet, dass man streitet. Diese Werke des Fleisches nach Galater 5, die sollen nicht sein, sondern die Frucht des Geistes, wo als erstes steht die Liebe, die Agape. Sympsychei, eines Sinnes, eines Gesinnungswesens, kann man vielleicht sogar sagen, wenn man Psyche als den ganzen Menschen so bezeichnet, ja, so wie Nefesh Haya im Hebräischen, der ganze Mensch kann auch als Seele bezeichnet werden in seiner Wesensgesamtheit. Und auf das eine bedacht, nämlich auf was? Die Einheit in Christus zu wahren, ihn als den Herrn anzuerkennen und als seine Diener ihm nachfolgen. Das ist das Ziel gerade hier in Philipper 2, die Einheit zu betonen. Das geht aber nur durch Demut, dass einer den anderen höher achtet als sich selbst. Wenn nämlich unser Ich, unser sündiges, natürliches Fleischeswesen die Oberhand gewinnt, ist die Einheit zerstört. Dann drängt sich der Hochmut in den Vordergrund. Jeder will mehr gelten als der andere. Jeder will zuerst zum Zuge kommen. Die anderen, die gelten alle nichts, sie können alle nichts, nur ich, ja, diese Haltung, das ist sehr gefährlich. Ich habe das auch schon mal eine Phase gehabt, ich sage es ganz ehrlich hier, und das tut mir auch sehr leid, wo ich an jedem Bruder, außer bei mir natürlich, irgendetwas gefunden habe. Der predigt schlecht, der hat keine Ahnung, und versteht ihr, was ich meine, ja? Aber ich, ja, und da habe ich gemerkt, oh, du bist auf einem ganz falschen Dampfer. Dann wurde ich aber schwer gedemütigt, ja, durch die engsten Freunde, Verwandten und so, die sagen, ja, du bist auch nicht besser, ja. Also, da muss man das also auch wirklich immer wieder lernen und dann aber auch annehmen und nicht sagen, ach, ihr könnt mal viel sagen, das glaube ich alles nicht, sondern sagen, ja, du hast recht, ich habe mich da verrannt. Ich muss einfach lernen, demütig zu sein und nicht irgendwie abzuheben und die anderen geringer zu achten. Und deshalb steht, es ist auch wirklich ein Aufruf, man kann fast sagen ein Befehl, macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Und wenn ihr auch in dieser Gefahr steht, dass alle anderen irgendwie nicht so toll seid, wie ihr selber seid, dann betet darüber, dass der Herr euch und jedem von uns zeigt, wo sind bei dir die wunden Punkte, die dunklen Flecken, die Mängel, die Schwächen. Ja, da wird man sehr schnell, wenn man ehrlich ist, erkennen. Also da sollte ich auch mich ändern lassen durch die Kraft des Herrn. Da gerade der Hochmut, das ist ja die Wurzel aller Sünden, da sollte ich davon wegkommen. Und wenn wir uns wirklich sehen im Lichte Gottes, da werden wir ganz, ganz klein, so klein mit Hut, ja, sag mal. Ich zeige jetzt hier, im Band können wir es nicht hören, die so ganz kleine Finger und darauf dann noch ein Hut. Das ist also, wenn wir ehrlich sind, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Das sollte unsere Haltung sein. Im Vers 3 steht hier, also tut nichts aus Selbstsucht. Eritea, das ist dieses wieder Streben nach eigenem Vorteil, eigenem Ruhm, eigener Geltung. Das darf auf keinen Fall unsere Triebkraft sein, sondern wie der Apostel vorher geschrieben hat, aus Liebe. Es gibt ja welche, die auch aus Selbstsucht das Evangelium verkündigen. Er lässt die gewähren und sagt, okay, Hauptsache sie verkündigen Jesus, aber richtig ist es nicht. Es sollte alles aus Liebe geschehen, nicht aus dieser Liebe Gottes. Und tut nichts aus nichtigem Ehrgeiz. Da steht nicht nur Ehrgeiz, sondern nichtiger, leerer, unnützer Ehrgeiz. Griechisch Kenodoxia. Doxia heißt so etwas gelten wollen, die Herrlichkeit selber für sich beanspruchen, die Ehre für sich pachten. Und das ist zusammengesetzt hier mit Kenos, mit leer, unnütz, nichtig. Nicht wichtig, sondern nichtig. Der eigene Ehrgeiz. Ich denke auch aus eigener Erfahrung, wir werden nie glücklich sein, wenn wir immer uns selber vordrängen, selber beachtet werden, etwas gelten wollen. Natürlich ist es schlecht, wenn keiner den anderen beachtet. Ja, wir sollten schon aufeinander achten. Das heißt nicht, dass wir jetzt überhaupt nicht mehr angenommen werden dürfen oder einander annehmen, das wäre falsch verstanden. Aber wenn wir dauernd nur streben um Anerkennung und dass wir geliebt werden und dass es uns gut geht, werden wir nicht glücklich. Wir werden immer enttäuscht sein. Stattdessen, wenn wir anfangen, dem anderen Liebe zu schenken, ihn zu erfreuen, ihm zu dienen, dann wird auch der andere merken, oh, da beachtet mich jemand, jemand hat mich gern, und der wird auch diese Liebe früher oder später vielleicht erwidern, nicht in jedem Fall. Deshalb, wenn du einsam bist, dann besuche doch jemand anders, der auch einsam ist, dann seid ihr nicht mehr einsam, sondern könnt euch gegenseitig trösten, gegenseitig beistehen und helfen. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem, leerem Ehrgeiz, sondern in Demut, achte einer den anderen höher als sich selbst. Für Demut im Griechischen steht das Wort tapenophrosyne. Wörtlich übersetzt, tapeno ist das Niedrige, Phrosyne erstreben. Das Niedrige, das Geringe erstreben. Das ist Demut, ja, vom Griechischen her. Nicht nach dem Höchsten trachten. Ich will König werden, ich will Kanzler werden. Ja gut, einer kann das nur werden, alle anderen sind unglücklich. Alle 80 Millionen hier, was soll dieser Unsinn? Sondern der Weg Jesu war, als Diener zu kommen. Ich weiß, das widerstreitet unserem menschlichen Naturell. Aber glücklich wirst du nur sein, wenn du diese Haltung hast. Mein Name muss nicht auf den Straßenschildern stehen, sondern wichtig ist, dass er im Buch des Lebens steht, im Buch des Lammes Jesus Christus. Ja, das ist wichtig. Und deshalb machen wir uns doch frei von all diesem Hochmut. Das kann aber nur der Herr schenken. Wir selber schaffen das auch nicht aus eigener Kraft. Also wenn du von niemand beachtet wirst, wenn du deinem eigenen Ich absterben kannst, dann bist du erst wirklich glücklich. Klingt paradox, aber es ist so. So ein bisschen habe ich es auch erlebt die letzten Jahre. Je klarer du Botschaften sagst, umso mehr wirst du ausgegrenzt. Wirst du nicht mehr eingeladen, ich habe es gestern schon erwähnt, bei großen Kongressen, Konferenzen. Ja, was war das für ein Gefühl, wenn man da vor 1000 Leuten spricht bei Kongressen? Aber muss ich das? Ja. Es ist wichtig, dass man zum Einzelnen auch spricht. Und der Herr wird es gebrauchen zu seiner Zeit, wenn die Botschaft biblisch war. Wir müssen uns nicht erhöhen, sondern so wie der Josef, ja, das ist ein gutes Beispiel auch. Er ist ja auch in gewissem Sinn, also Josef aus dem Alten Testament, im ersten Buch Mose, ein Typos für den Herrn Jesus Christus. Der wurde völlig erniedrigt, erstmal in die Grube geworfen, dann ins Gefängnis, ja, wo er dann da verleumdet wurde von der Frau des Potiphar. Und dann, nach Jahren im Gefängnis, wurde er von Gott erhöht durch den Pharao, wurde zum Vizekönig in Ägypten eingesetzt. Was war das für ein gewaltiges Ereignis? Und genauso ist es auch beim Herrn Jesus Christus. Er hat die höchsten Höhen bei Gott verlassen, aus Liebe zu dir und mir, um uns zu erlösen. War gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und weil er diesen Weg gegangen ist, in Gethsemane gesagt hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und weil er ohne Sünde war und blieb, ja, deshalb hat ihn Gott erhöht und alle Zungen werden bekennen, dass er der Herr ist. Und das werden wir jetzt ausführlich betrachten. Man spricht hier in der Theologie, wir haben ja immer Namen für alles, die Theologen, vom Philipperhymnus oder Philipperlied. Es wird so gemutmaßt, dass das vielleicht gar nicht der Apostel Paulus selber formuliert hat, sondern dass sich ja ein Lied der frühen Christenheit zitiert. Das mag sein, wie auch immer, ist auch zweitrangig, sondern entscheidend ist, dass das, was hier steht, vom Geist Gottes inspiriert ist und dass das eine ganz wichtige Stelle ist, um auch das Wesen der Dreieinigkeit Gottes, ich sag mal, etwas besser zu verstehen. Völlig ausloten können wir das Geheimnis Gottes nie. Ja, Gottes Wesen ist viel höher als unser kleiner Verstand, unendlich höher. Und doch können wir hier schon etwas verstehen. Und ich habe auch diese Stelle ausführlich zitiert, etwa in der Auseinandersetzung mit den Zeugen Jehovas. Das sind ja die modernen Arianer, die Jesus auf die Seite der Geschöpfe stellen und nicht des Schöpfers. Die sagen, er sei ja nur ein geschaffenes Wesen, ein Engelwesen, der Erzengel Michael. Oder andere sagen, nur ein Mensch oder was auch immer. Aber hier sehen wir, Jesus Christus ist Gott, Gott der Sohn. Und er hat sich, als er auf Erden war, erniedrigt, um zu werden wie wir, aber ohne Sünde. So steht es im Hebräerbrief. Er wurde wie wir, er konnte müde werden, er hat geschlafen nachts, er hat essen müssen, um zu leben und so weiter. Aber er hat nicht gesündigt, hat niemals versagt, war immer dem Vater gehorsam. Und deshalb hat sein Blut als einziger Mensch, der zugleich eben Gottes Sohn ist, die Kraft, uns zu erlösen, das Blut, das er am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Also das ist das Geheimnis, dass der Sohn Gottes Mensch werden musste, damit er mitfühlen könnte mit unserer Schwachheit. So steht es auch im Hebräerbrief. Mitleiden mit unserer Schwachheit. Er hat sich ganz in uns Menschen versetzt. Aber im Unterschied zu uns allen hat er keine einzige Sünde getan, weder in Gedanken, noch in Worten, noch in Taten. Und dadurch kann sein reines, heiliges Blut auch uns reinwaschen, damit wir Zugang zum Himmel haben. Das ist das Erlösungsgeheimnis Gottes, was jetzt in diesem Philipperhymnus, wie es die Theologen nennen, aufleuchtet. Und da wollen wir jetzt ein bisschen tiefer auch einsteigen, soweit die Zeit reicht. Aber es ist schon wichtig, dass wir da das gründlich betrachten. Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, phronete heißt also ausgerichtet in unserem Denken und Empfinden und Herzen, so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als, oder besser übersetzt, wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Erstmal soweit. Das ist jetzt die erste Richtung, nämlich die Erniedrigung von ganz oben nach ganz unten. Man kann sich das vorstellen wie in so einer Kurve, ja. Er ist ganz oben beim Vater, dann erniedrigt er sich ganz unten bis zum Kreuz, zum schändlichen Kreuzestod, verflucht sei, wer am Holz hängt. Auch für Juden war das eben als absolut schrecklich, ja, dieser Fluch. Aber da wurde ja auf ihn geladen, damit er nicht auf uns fällt. Das ist das Geheimnis. Fluch, Tod am Kreuz und dann erhöht zum Vater, dass alle Zungen bekennen müssen, dass er der Herr ist. Zunächst einmal, der erste Begriff, der wichtig ist, der in der Gestalt Gottes war. Morphe steht hier, wird hier bei Schlachter übersetzt als Gestalt oder Form. Eigentlich ist es die Wesenseigenschaft, die er hat. Gestalt drückt nicht nur ein äußeres Wesen aus, sondern das eigentliche innerste Wesen des Herrn Jesus ist nämlich, dass er Gott ist. Ja. Er ist Gott, das drückt dieser Begriff Morphe aus. Und Hyparchon war, wird es hier übersetzt, das heißt, das ist sein Zustand von Ewigkeit. Von Ewigkeit her ist er eins mit Gott, dem Vater. Man kann sich so vorstellen, wenn man es mal so bildhaft übersetzt, er residiert als Sohn in Gemeinschaft mit dem Vater von Ewigkeit. Also der in der Gestalt oder Form oder Wesenseigenschaft Gottes war, er hat es nicht wie einen Raub festgehalten, Gott gleich zu sein, da steht es ausdrücklich. Einai isa teu griechisch. Zu sein gleich Gott, Gott gleich. Kann man also nicht sagen, er sei nicht Gott. Wenn jemand Gott gleich ist, dann ist er vom gleichen göttlichen Wesen wie Gott. Ja. Und es nicht wie einen Raub festhielt, das heißt, er hat, um uns Menschen zu erlösen, darauf verzichtet, eine Zeit lang dieses Wesen Gottes zu haben und hat eben den Himmel, so kann man sich das jetzt vorstellen, verlassen, kam auf die Erde, wurde Fleisch wie wir, der sterben konnte am Kreuz, das hat er getan aus Liebe zu uns. Harpagmon steht hier, wie einen Raub festhalten. Das heißt, er hat also nicht das einfach so sich daran festgehalten, sondern hat es aufgegeben, um auf die Erde zu uns Menschen zu kommen, um uns zu retten. Und das nächste macht es noch deutlicher, Vers 7, er entäußerte sich selbst. Da steht das Wort ekonesen, das Substantiv dazu lautet kenosis, vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Das heißt wörtlich kenos, leer, sich selber leer machen, sich entäußerten seines göttlichen Wesens für die Zeit auf Erden. Das heißt aber nicht, dass er aufgehört hätte, Gott zu sein. Er hat nur nicht davon, das in Anspruch genommen oder davon Gebrauch gemacht, alle göttlichen Eigenschaften hier einzusetzen auf der Erde. Und das erklärt auch solche Stellen, die von den Zeugen Jehovas und solchen Sekten gern angeführt werden gegen die Gottheit Jesu. Der Vater ist größer als ich. Also ist er doch nicht Gott, sagen die. Nein, er ist trotzdem göttlichen Wesens, aber er hat nicht alles beansprucht, was er im Vater hatte. Oder die Stelle, die auch oft zitiert wird gegen die Gottheit Jesu, die Wiederkunft Jesu, ich sage es jetzt frei, das weiß allein der Vater, es wissen nicht die Engel, auch nicht der Sohn, so steht es in Markus 13, sondern allein der Vater. Das ist im Vatergeheimnis Gottes verborgen. Die Selbstentäußerung einiger göttlicher Eigenschaften. Andere hat er auch behalten in dieser Zeit, zum Beispiel, dass er Tote aufwecken konnte, Wunder tun, auf dem See wandeln und so weiter. Aber das ist das, das kann man darauf antworten. Wenn diese Sekten kommen damit, dass doch Jesus geringer ist als Gott und so weiter, dann zitiert Philipper 2, das ist die Antwort drauf. Da steht es, ne? Steht es, er hat es nicht wie einen Raub festgehalten, als er auf Erden war, hat er sich entäußert, praktisch gewisser göttlichen Eigenschaften, der völligen Gottgleichheit, kann man so aber allerdings nicht sagen, sondern er nahm eben die Knechtsgestalt an, das ist es. Da steht nämlich Morphe Doulos, also Morphe, die Gestalt eines Knechtes. Und wurde wie die Menschen, das steht wörtlich, homoiomati anthropon. Das heißt, in der Gleichheit zu den Menschen. Und das ist das, was die frühen Konzilien so definiert haben. Unser Verstand kriegt es vielleicht nicht zusammen, aber doch ist nicht unbegreiflich. Und zwar so, dass er ganz Gott ist und ganz Mensch gleichzeitig. Die Väter haben gesagt, wahrer Gott und wahrer Mensch. Konzil, soweit ich weiß, von Chalkedon, ja, ich glaube, das ist so definiert. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch gleichzeitig. Also es ist nicht so, dass er einen Teil seiner Göttlichkeit aufgegeben hatte, nur gewisse Eigenschaften hat er nicht gebraucht auf Erden, nicht verwendet. Und zugleich ist er auch ganz Mensch geworden, er konnte also tatsächlich sterben. Gott, der Vater oder auch der Heilige Geist, hätte nicht am Kreuz sterben können. Das konnte nur der Sohn, weil er Fleisch wurde durch den Leib der Maria, in dem ja durch den Heiligen Geist in Maria, durch die Jungfrauengeburt der Sohn gezeugt wurde auf Erden. Durch Maria ist er ganz Mensch und Fleisch geworden, aber durch den Heiligen Geist ist er zugleich ganz Gott. Verständlich? Genau, also beides. Aber beides 100%. Nicht so 50-50, sondern 100% Gott, 100% Mensch. Es gibt jetzt nicht 200, das ist immer noch die Vollkommenheit Gottes. Also, so kann man sich das erklären. So haben es auch die Väter, da war ja nicht alles falsch, was die frühen Christen beschlossen haben auf den Konzilien. Die katholische Kirche eigentlich, die kam dann später noch mit Sonderlehren dazu. Aber die frühchristlichen Konzilien, die haben das versucht erklärbar zu machen durch ihre Glaubensbekenntnisse. Also, er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an. Da wird nicht nur Mensch gesagt, sondern Knecht gesagt, diese Knechtsgestalt. So wie wir, das steht eigentlich auch, wir sind als Menschen so auch so vergänglich und wie Knechte eigentlich. Und er wurde zur Gleichheit der Menschen praktisch Homöomatie, Andropon, eben außer, was die Sünde angeht. Da wurde er uns nicht gleich. Homöomatie heißt praktisch Gleichgemachtes oder Abbild. Zum Gleichgemachten oder Abbild wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als oder wie ein Mensch erfunden. Da steht äußere Erscheinung, griechisch Schema oder Schema. Ihr kennt das Schema. Ja, das ist so wie so ein Rahmen, wo man etwas auch hineinfügen kann. Nach diesem Schema, nach dem, was man so von außen gesehen hat, ist er wie ein Mensch begegnet. Deshalb haben auch viele ihn nicht anerkannt als Gottessohn, weil da stand einfach ein Mensch vor ihnen, der aber zugleich ganz Gott war, auch damals auf der Erde. Durch seine Worte, durch seine Taten und Wunder hat man erkannt, dass da mehr ist als ein Mensch. Aber wenn man ihn einfach so gesehen hat, wie du und ich als Mensch, ja, war er eben erfunden oder anzusehen. Als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst, etapenosen, erniedrigen, sich selbst erniedrigen, und wurde gehorsam, hypakus, bis zum Tod, bis zum Thanatos, ja, bis zum Tod am Kreuz, das ist das Stauros, das Kreuz, griechisch. Wichtig hier, das Griechische, damit man noch ein bisschen tiefer versteht, weil die griechische Sprache ist viel tiefer und umfassender als die deutsche Übersetzung. Er erniedrigte sich selbst, er hat es freiwillig getan und wurde gehorsam bis zum Tod. Und da ist er uns das Vorbild, dass er völlig gehorsam dem Vater ist. Ich habe schon am Anfang erwähnt, in Gethsemane, da war der entscheidende Kampf nochmal, wo er gesagt hat, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille, Vater, geschehe. Ich habe es jetzt frei wiedergegeben. Ja, dieses Ringen, wo sein Schweiß wie Blutstropfen, gelaufen ist, und er hat dann sich in den Willen des Vaters gefügt. Aus Gehorsam zum Vater und aus Liebe zu uns verlorenen Menschen, die ohne ihn der ewigen Verdammnis heimfallen würden. Und weil er so gehorsam war, kommt hier die Wende. Jetzt kommt die Wende, nachdem wirklich dieser schmachvolle Tod am Kreuz ist, am Fluchholz nach dem mosaischen Gesetz. Dann hat Gott ihn erhöht. Der Vater hat ihn jetzt erhöht. Vers 9, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht, hyper ypsosen, über alles Maß erhöht, und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also, er hat sich nicht selber erhöht, das hat hier auch jetzt der Vater gemacht. Das heißt nicht, er hat sich dann erhöht. Ja. Der Vater hat es gemacht, weil der Sohn gehorsam war. Und auch hier ist er ein Vorbild für uns. Wir müssen uns nicht selber erhöhen, sondern Gott wird auch uns rechtfertigen einmal vor den Menschen, die uns verschmäht, verspottet, verfolgt, vielleicht sogar getötet haben, indem eben unsere Namen im Buch des Lebens stehen. Da ist es wichtig, dass wir beim Herrn sind, dass wir erhöht sind in seine Gemeinschaft durch seine Gnade. Und Jesus wurde von den Toten auferweckt. Nach dem Kreuz klingt jetzt hier die siegreiche Auferstehung durch. Das Grab ist leer. Halleluja, der Herr ist auferstanden. Und so wurde er erhöht. Er ist zum Himmel gefahren, zum Vater, die Himmelfahrt, und sitzt jetzt zur Rechten des Thrones Gottes, so wie es auch wunderbar uns beschrieben wird in Offenbarung 4 und 5, wo der Hofstaat Gottes beschrieben wird. Gott sitzt auf dem Thron, um ihn die sieben Geister Gottes, also die Vollkommenheit des Heiligen Geistes, und neben ihm zu seiner Rechten sitzt das Lamm, Jesus Christus. Das ist die Erhöhung des Sohnes. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Und im himmlischen Jerusalem braucht es keine Sonne und Mond mehr und auch keinen Tempel, denn Gott selber ist das Tempel, der Tempel und das Lamm. Es heißt immer und das Lamm. Das ist die Heilsmittlerschaft Jesu Christi. Deshalb ist der Sohn hier so wichtig, weil er die Erlösung, die Rettung vor der ewigen Verlorenheit für uns erworben hat durch seinen Tod am Kreuz, indem er gehorsam war dem Vater in der Selbsthingabe seines Lebens. Er hat sein Leben und seine Gottgleichheit nicht wie einen Raub festgehalten, sondern ging diesen Weg der Erniedrigung als ein Sklave am Kreuz, und dadurch wurde er erhöht. Name über alle Namen, Jesus, so singen wir auch. Und der trägt nicht nur eine Krone, wie der erste Reiter auf dem weißen Pferd in Offenbarung 6, der wahrscheinlich ein Bild für den Antichristen ist. Der hat nur eine Krone, eine Corona. Sondern der Herr Jesus, der als der Sieger kommt bei der Schlacht von Harmagedon in Offenbarung 19, er trägt viele Kronen. Das ist der Unterschied. Also der erste weiße Reiter, nur eine Krone. Eine Nachahmung, Nachäffung Jesu. Höchstwahrscheinlich der Antichrist. Jesus selber, wenn er wiederkommt, Offenbarung 19, trägt viele Kronen, denn er ist der König aller Könige. Nicht nur eine Krone, viele Kronen. Ganz wichtig, auch diese Einzelheiten zu beachten, dass man nicht zu falschen Auslegungen kommt. Und deshalb, sein Name steht über allen Namen dieser auf dieser Erde. Und dann das Wunderbare, was aber manchmal auch falsch verstanden wird, Vers 10, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, der Kyrios, zur Ehre Gottes des Vaters. Also nie ohne den Vater. Die Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn ist ganz entscheidend. Und natürlich auch Heiliger Geist, Offenbarung 4 und 5. Wie ist es zu verstehen, dass alle Knie sich beugen müssen? Nun, es gibt gewisse Lehren, die sagen, irgendwann werden alle vor Jesus niederfallen und ihn als Herrn anerkennen und sagen, er ist der Herr. Das wäre zu wünschen, dass das so ist. Aber die Bibel spricht ja auch vom doppelten Ausgang. Und ich sehe das eben anders von diesen Stellen her. Ich sehe so, dass die einen sich freiwillig beugen, nämlich die ihn angenommen haben in ihr Herz zu Lebzeiten. Und die anderen, die werden zähneknirschend sich beugen müssen. Es wird ja auch heulen und zähneklappern sein bei denen, die Jesus abgelehnt haben. Das ist auch eine ernste Sache. Und deshalb sollte man rechtzeitig die Entscheidung für Jesus Christus treffen, ihn ins Herz aufnehmen. Sonst wird heulen und zähneknirschend sein. Und hier, die im Himmel sind, Epiuranion, nun, das sind die Engel und auch die vollendeten Gläubigen, denke ich schon, auch damit gemeint, die auf Erden sind, wenn er kommt, in Herrlichkeit, die werden sich auch beugen. Und wie gesagt, die einen freiwillig, die anderen zähneknirschend. Und die unter der Erde, da können auch Dämonen und so weiter angedeutet werden, aber wie gesagt, das heißt nicht, dass die gerettet sind. So verstehe ich die Stelle nicht, aber sie werden werden anerkennen müssen, wie falsch sie gelegen sind. Ja. Und es wird dann, wie die Bibel immer wieder sagt, zu spät sein. Manche meinen, dass die noch eine Chance nach dem Tod haben. Aber ich würde es mir wünschen, aber ich sehe das so nicht, dass alle sich noch bekehren können, sondern jetzt ist die Stunde des Heils. Jetzt, wenn ihr sein Wort hört, verstockt eure Herzen nicht. Deshalb immer wieder der Aufruf, die Bekehrung nicht auf die lange Bank zu schieben. Ja. Sonst machen wir das Evangelium irgendwie kraftlos oder relativieren es. Deshalb missionieren wir auch sehr stark, damit Menschen jetzt rechtzeitig zum Herrn sich bekehren. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Hier steht jetzt auch wieder, alle Zungen bekennen. Das heißt aber noch nicht, dass sie ihn anerkennen und zu ihm gehören. Aber sie müssen es bekennen, er ist wirklich der Herr. Und wunderbar, diejenigen, die ihn als Herrn angenommen haben. Sie dürfen in seinem himmlischen Reich sein und die anderen am Ort der Verdammnis. Ja, ich möchte zum Schluss noch zitieren einiges, das heißt, ich lese die Zitate einfach vor, die nochmal einiges unterstreichen, was ich jetzt hier ausgeführt habe. Es gibt auch einen sehr schönen Kommentar zum Philipperbrief in der Edition C von Paul Mörder. Er ist einer meiner früheren Studienleiter am Albrecht-Bengel-Haus. Ich kenne ihn noch von daher. Er schreibt so ähnlich, was ich jetzt euch auch erklärt habe, nochmal über diese nicht einfache Frage der Gottheit und Menschwerdung Jesu folgendes auf Seite 76, 77 seines Kommentars, Philipperbrief in der Edition C-Reihe im Hensler Verlag. Schreibt er, im Mittelpunkt dieses siebten Verses steht der Ausdruck entleerte sich selbst. Die Frage nach der Bedeutung dieser Aussage hat viel theologische Diskussion, aber auch Streit erregt. Die fünf folgenden Aussagen, Vers 7 bis 8, zeigen, dass bei dieser Entleerung um die Menschwerdung geht. Kenoo bedeutet zunächst schlicht leermachen. Erst im jeweiligen Zusammenhang gewinnt dieser Begriff auch übertragene Bedeutungen, zum Beispiel entmachten. Hier heißt es, sich selbst leermachen. Der Satzbau zeigt, dass dieses Selbstentleeren denselben Vorgang beschreibt wie die Wendung, indem er die Form eines Sklaven annahm. Es geht hier um die Form, die Morphä. Jesus entleerte sich also nicht seiner Göttlichkeit, sondern seiner göttlichen Lebensweise. Jesus hat sich aus freien Stücken selbst begrenzt. Obwohl er sich seiner göttlichen Fähigkeiten entleert, entmächtigt, entäußert hat, hörte er nicht auf, Gott zu sein. Der Sohn Gottes hört nicht auf, Gott zu sein, weil er Mensch geworden ist. Also ganz wichtig, das festzuhalten. Und er schreibt noch auf Seite 77, in dem Gleichnis der Menschen bedeutet, dass er uns gleich wurde, ohne dabei aufzuhören, sich selbst zu sein. Dies und das Ergänzende, er wurde in der äußeren Form als ein Mensch gefunden, wollen zusammen zum Ausdruck bringen, was Römer 8, Vers 3 und Hebräer 2, Vers 14 und 17 auch sagen. Jesus ist so geworden wie wir, mit dem einen Unterschied, dass er gehorsam blieb. Soweit ein Zitat, was es auch nochmal unterstreicht. Und in meinem kleinen Zeugen Jehovas Handbuch bin ich auch ausführlich auf die Stelle Philipper 2 eingegangen, weil ja die Zeugen Jehovas, wie ich schon erwähnt habe, Jesus reduzieren wollen zu einem Geschöpf, zu einem Erzengel Michael oder zu einem bloßen Menschen. Und da habe ich ausführlich erklärt hier diese Stelle. Ich schreibe hier zum Beispiel auf Seite 47 folgende: Dieser in der theologischen Forschung oft früher Christus Hymnus der Urgemeinde betrachtete und wichtige Text macht deutlich, dass Jesus Christus ursprünglich in der Morphä, also Gestalt Gottes war. En Morphä Theou Hyparchon. Die Morphä Theou, welche Christus trägt, ist die, das Sein von seinem Wesen her prägende Daseinsweise. Mit seiner Fleischwerdung beschloss Christus freiwillig, sich der Autorität des Vaters zu unterstellen, nicht weil er es musste, sondern weil er es wollte. Er hielt nicht gierig daran fest, Gott gleich zu sein. War deshalb Jesus nur ein Mensch, wie die Arianer und Zeugen Jehovas behaupten? Keineswegs. Er verzichtete lediglich während der Zeit seiner irdischen Daseinsweise auf seine Gleichheit mit Gott, ordnete sich freiwillig dem Vater unter, Erniedrigung, und wurde, wie auch aus Hebräer 4, 15 sich ergibt, Mensch wie wir, doch ohne Sünde, um uns Menschen zu erlösen. Seine Inkarnation, also Fleischwerdung, kam der Entäußerung, Kenosis, seiner Gottgleichheit gleich. Das heißt, er verzichtete auf den Gebrauch bestimmter göttlicher Eigenschaften, die ihm nach seinem Kreuzestod wieder in Fülle zuteil wurde. Erhöhung. Eins wird sich jedes Knie vor ihm beugen und jede Zunge bekennen, Herr ist Jesus Christus. Und noch interessant, dass in Vers 9 bis 11 in Philipper 2 sich ein Zitat findet, nämlich aus Jesaja 45, Vers 22 bis 24. Da steht ja in Vers 9 bis 11, darum hat ihn Gott über alle Maßen erhöht, ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist und so weiter. Und das finden wir ganz ähnlich in Jesaja 45, Vers 22 bis 24. Da steht, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ich habe bei mir selbst geschworen und Gerechtigkeit ist ausgegangen aus meinem Munde, ein Wort, bei dem es bleiben soll. Mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören und sagen, in Jahwe habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Also hier wird Jahwe, der Gottesname im Alten Bund, manche übersetzen fälschlich Jehova, das heißt aber, also J-H-W-H sind die hebräischen Buchstaben, die vokalisiert werden. Jahwe ist die höchstwahrscheinlich richtige Aussprache. Also das sagt Jahwe, mir sollen sich alle Knie beugen. Und hier heißt es, dass sich im Namen Jesu alle Knie beugen werden. Das heißt also auch hier ganz klar, Jesus ist Gott. Ja, auch durch diese Parallelstelle zu Jesaja. Und so habe ich dann auch die Stellen erklärt, Johannes 14, 28, der Vater ist größer als ich. Das bezieht sich auf Philipper 2, auf die Selbsterniedrigung während der Zeit auf der Erde. Oder genauso 1. Korinther 15, 28, wenn aber alles ihm, Gott, also Gott untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, dabei Gott sei alles in allem. Das ist auch mit der Selbsterniedrigung und der Erhöhung Christi nur erklärbar und genauso auch mit dem Vorauswissen Gottes über den Zeitpunkt seiner Wiederkunft. Markus 13, 32, von dem Tag aber und der Stunde, nämlich des Weltendes und Endgerichts, weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Und das heißt, Jesus besaß Wissen über die Art seines Kommens und das Ende der Welt. Aber es heißt auch in Apostelgeschichte 1, Vers 7, es steht euch nicht zu, Zeitläufe und Zeitpunkte zu wissen. Deshalb wurde es den Jüngern damals nicht offenbart. Also sie sollten nicht den genauen Zeitpunkt wissen. Und deshalb sagt der Herr, es ist dem Vatergeheimnis Gottes verborgen. Also das sind Stellen. Und gerade wenn also solche Fragen kommen, die Gottheit Jesu angegriffen oder in Frage gestellt wird, dann lest diesen Sektierern Philipper 2 vor, da wird es erklärt. Jesus hielt nicht gierig daran fest, Gott gleich zu sein, er hat sich selber erniedrigt, aber er wurde wieder erhöht zum Vater. Und in den Namen Jesu werden sich alle Knie beugen. Ja, er ist zur Rechten Gottes als das Lamm und gehört ganz auf die Seite Gottes. Das ist das, was wir daraus lernen dürfen. Das Thema war, bist du gesinnt wie Christus? Bist du demütig und gehorsam? Wir werden es nicht in der Vollkommenheit wie Jesus sein, die Demut und den Gehorsam. Aber er ist unser Vorbild, er ist unser Kraftquell, er kann uns da schenken, dass wir auch in Demut und Gehorsam wandeln. Und da möchte ich noch mit einem Beispiel jetzt schließen, was in der Missionsgeschichte von Warneck berichtet wird über den Missionar Ludwig Ingvar Nommensen. Ludwig Ingvar Nommensen war ein deutscher evangelischer Missionar, der durch seine Tätigkeit unter den Batak, B-A-T-A-K, Batak, auf Sumatra bekannt wurde. Er schrieb über die Ehrungen, die ihm zu seinem 50-jährigen Missionarsjubiläum zuteil wurden, an einen Freund Folgendes. Man musste das nun einmal über sich ergehen lassen, um ihnen die Freude nicht zu stören. Sonst bin ich nicht gewohnt, irgendwelche Geschenke anzunehmen. Die Regierung schickte mir das Offizierskreuz vom Oranje-Nassau-Orden. Doch das alles ist nichts. Mir macht's keine Freude. Nichts soll mir am Herzen kleben, was die Erde in sich birgt. Ich bin nichts als ein armer Sünder, der gern durchs Lösgeld selig wäre. Soweit dieser Missionar Nommensen, auch hier ein Vorbild für uns, was Demut und Dienstbereitschaft aus Liebe zum Herrn willen angeht. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und bitten, dass ihr dazu aufsteht. Lieber Heiland, dein Wesen ist unausschöpflich und gewaltig, Herr, und wir wollen in aller Schwachheit beten, dass wir dein Wort richtig verstehen, auch in diesen schwierigen Fragen. Die Gottheit Jesu, Herr, schenkt, dass wir da nichts Falsches lehren, sondern nur, was dein Wort sagt. Und hilf aber auch denen, die verirrt sind, die dich vermindern zu einem bloßen Menschen oder Geschöpf, dass sie doch herausfinden aus ihren Irrlehren, gerade auch bei den Zeugen Jehovas und anderen Sekten. Lass uns auch da ein Licht sein, ihnen zu helfen. Und Herr, schenke aber auch uns als Christen die richtige Demut, den Gehorsam, so wie du, Herr Jesus, es uns vorgelebt hast. Auch wenn wir das nie in der Vollkommenheit wie du tun können, so kannst du uns doch ein Vorbild sein und der Kraftquell, dir nachzufolgen, dass wir uns nicht überheben über andere, sondern den anderen höher achten als uns selbst. Hilf uns allen, auch mir, Herr, wo ich das nicht immer getan habe. Schenke uns diese Herzenshaltung, und das kannst du wirken durch deinen Heiligen Geist. So loben und preisen wir dich dafür. Amen. Amen.